Leidenschaft, Wissen, Bier. Willkommen bei Brautag, dem Podcast über Bier und Braukunst.
Bevor Nektaron auf der Bildfläche erschien, war der neuseeländische Hopfen, den jeder haben wollte, Nelson Sauvin. Doch es war nicht immer einfach, Nelson Sauvin in guter Qualität zu bekommen. Als ich 2014 das erste Mal an Nelson Sauvin roch, war ich überwältigt von dem großen, frischen Aroma von weißem Traubensaft und den darunterliegenden Schwefelnoten. Es ist ein so schöner, einzigartiger Hopfen und nichts kommt an ihn heran. Das war ein Zitat von Justin Bird, Chefbrauer bei Oakland Ghost Town. Hallo und herzlich willkommen zu unserem vierten Special. Und wie wir ja sehen kann, sind wir heute in einer kleinen Brauerei am Start.
Wir sind heute am Brauen. Flo, können wir schon verraten, was wir brauen?
Passend zu unserem Staffelbierstil ist es natürlich ein Pilsner, aber nicht irgendein Pilsner. Es wird nämlich ein New Zealand Pilz mit ein paar richtig geilen neuseeländischen Hopfen. Gut, und bevor wir mit der eigentlichen Arbeit da hinten in der Brauerei starten, trinken wir erstmal was, oder?
Ja, stimmt.
Prost. Wir sind hier in der Pfalz, in der Nähe von Speyer, bei der Holy Stoner Brauerei. Eine kleine, schöne, schicke Brauerei. Holen wir den Martin, den Hausherrn, mit ins Bild.
Hi, servus. Hi zusammen. Herzlich willkommen. Mein Name ist Martin Flörchinger. Ich habe eine kleine, winzige Nanobrauerei im Nebenerwerb, so als exzessives Hobby. Freue mich tierisch, dass ihr hier seid. Und freue mich auch schon auf den Tag.
Danke, dass wir hier sein dürfen. Sagen wir noch ein paar Takte zum Rezept. Fangen wir mal mit den wichtigsten Parametern an bei einem New Zealand Pilz. Welche Hopfen sind da so drin, Martin?
Natürlich neuseeländische Hopfen. Ne? Da geht es ausschließlich um neuseeländischen Hopfen. Wir haben in der Vorderwürze haben wir einen Dr. Rudi dabei. Dann haben wir den Nelson, den, glaube ich, jeder kennt. Ja? Es wird kalt gehopft doch. Und da haben wir noch einen Rivaca im Einsatz.
Rivaca, auch sehr schöner Hopfen. Das Dry-Hopping sehr dezent. Wir liegen ungefähr bei 1 Gramm pro Liter. Trotzdem wird es ein schönes, fruchtiges Bierchen. In gewohnter Manier quetschen wir jetzt den Martin aus.
Oh Gott.
Und ja, wie könnte man das Thema besser einleiten als mit der Frage, warum bist du heute, wo du bist? Im Thema Bier so tief verwurzelt. Warum begeisterst du dich für Bier? Wie bist du zu dem Thema Hobbybrauen gekommen? Berichte einfach mal so ein bisschen, nehmen uns mit.
Also, das ist eine super Frage. Das weiß ich manchmal selbst nicht. Nee, eigentlich grundsätzlich, wie komme ich zum Thema Bier? Ich habe schon immer gern Sachen gemacht, die ich essen, trinken kann. Ja, ja. Also, habe mich auch immer, wenn ich auf ein Thema Bock hatte, habe ich mich immer bis zum Exzess mit auseinandergesetzt. Mhm. Und letztendlich kam ich zum Bierbrauen tatsächlich durch einen guten Freund von mir, der eine Brennerei hat. Mhm. So, und der hat quasi so eine Mini-Brennerei in der Garage quasi aufgebaut, cool. Im Nachbarort. Und wir haben eine kleine Streuobstwiese und haben dann immer mal wieder das eine oder andere brennen lassen bei ihm. Mhm. Und bei irgend so einem Brand war dann so eine Idee im Raum, so eine Schnapsidee, ja, quasi.
Also im wahrsten Sinne.
Ich würde gerne auch sowas machen, weil ich fand es toll, wie er seinen Betrieb in den Ort integriert hat, was er für einen Mehrwert erzeugt hat für die Leute. Und er war so ein kleiner Magnet oder ist immer noch so ein Magnet und das hat mir Spaß gemacht. Na, ich dachte, das will ich hier in Heiligenstein auch. Da habe ich so mit ihm erzählt, sind wir so reingekommen und hat er gemeint, weißt du was? Die 700.000. Brennerei macht auch keinen Sinn, ja, weil hier in der Pfalz halt super viel gebrannt wird und neben den Winzern. Und Winzer ist auch so eine Sache, okay, wir haben ein bisschen Acker, aber das macht auch keinen Sinn, da jetzt eine große Weingeschichte aufzubauen. Und da ich eh schon immer gern Bier trinke, hat er gemeint, du brauchst auch Bier. Ne? Und dann bin ich so, habe ich überlegt und habe gemeint, ich helfe dir die Entscheidung ein bisschen zu verkürzen. Ne? Ich habe hier im Keller so ein 100-Liter-Bottich. Ne? Ich habe selbst Bier gebraut. Ich brauche eh Platz. Ich gebe dir noch 200 Leerflaschen dazu und noch einen kleinen Hocker-Kocher. Ne? Nimm das alles mit, dann habe ich Platz im Keller und du kannst zu Hause mal dich probieren am Bier.
Ja,
so. Dann bin ich halt Tag nach Hause gefahren zu meiner Frau, freudestrahlend in die Küche. Wir brauchen Bier. Ne? Und die Frau hat gemeint, jetzt, was bringt man jetzt schon wieder mit? Ne? War super. Also, kurze Rede, langer Sinn. Ich habe mich dann eingelesen, habe dann mich im Hobbybrauforum, das ist ja das Forum quasi, wo sich um Bier dreht. Und das war so mein Einstieg. Und dann bin ich dann immer losgekommen. Ja? Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt und ich wollte ein 100-jähriges Lager brauen, ja? Ohne zu wissen, was Gärführung ist, ohne zu wissen, wie die Temperatursteuerung funktioniert und so weiter. Und habe mich dann zusammen durchgelesen, habe Rezept quasi aus der allüblichen bekannten Rezeptdatenbank Maische, Malz und Meer genommen. Ja, habe dann geguckt, okay, was hört sich Drinkability-mäßig super an. Keinen großen Gedanken, habe ich die Malz bestellt, habe Hopfen bestellt, habe Hefe bestellt. Und habe angefangen zu brauen. Und war das damals auch so, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich schon so einen 100-Liter-Bottich habe, dann muss ich gleich auch 100 Liter machen. Ja. Hatte allerdings nur diese 60-Liter-Gärfässer von Speidel da in Kunststoffform. Ja. Aus dem Schnaps-Idee. Ja, und habe gedacht, ja, das ist nicht so schlimm, das kriegen wir schon hin. Da habe ich es reduziert und habe dann quasi auf so 60-Liter-Ausschlag quasi gezielt. Ja. Und habe dann zu meiner Frau gesagt, hey, pass auf, ich brauche morgen, dauert so 4 Stunden, dann ist alles rum und dann können wir irgendwas machen. War am Wochenende. Ne? Hat nicht funktioniert. Waren 14 Stunden in Zimmer. Ja, also es hat überhaupt nicht geklappt, so wie ich mir es vorgestellt habe. Letztendlich habe ich es aber doch irgendwie hingekriegt, ja, dass ich dann irgendwann eine Würze im Fass hatte, habe es dann in die Scheune gestellt. Das ist der Raum da hinten, wo jetzt die Brauerei ist. War damals noch komplett offen, war November. Beste Bedingungen für ein untergäriges Bier, es war kalt. Und habe es einfach mal sich selbst überlassen. Ne? So nach 2 Wochen hat es richtig gut geschmeckt schon. Ne? Okay, war kein, für damalige Verhältnisse kein Bierfehler drin für mich. Ja? Hat man trinken können. Ja. Und da bin ich hängen geblieben. Ja? Und letztendlich, es war süffig, es war okay. Ja? Und das ist quasi der Vorläufer von meinem Standardbier, das wir hier in der Flasche haben, nämlich das sitzt in der Schüssel. Ja? Das ist das eigentliche Ursprungsrezept, was ich dann halt auf diese Anlage dann irgendwann portiert habe. Und das ist auch mein Eröffnungsbier gewesen. Ne? So.
Okay.
Nichtsdestotrotz war dann halt quasi der Zündschlüssel so rumgedreht. Ja? Und dann war, da ging's, links und dann Vollgas. Ne? Ja? Und dann hat es angefangen. Da habe ich die Größe ein bisschen reduziert, tatsächlich. Ich bin dann so auf so 20 Liter Einkochtopf, so standardmäßig so gesprungen. Und dann habe ich meine Biere gebraut. Und dann habe ich alles Mögliche probiert. Und es wurde dann auch immer besser. Habe dann auch mich bei verschiedenen Brauereien immer gemeldet und habe sie genervt, ob ich mal mitbrauen kann, ob ich mal gucken zum richtigen Braumeister über die Schulter, weil ich bin kein gelernter Braumeister, mal über die Schulter gucken darf und so und habe da immer so ein bisschen mit den Augen mitgelernt und habe da einige Sachen mitgenommen und letztendlich war es dann der Tag X, wo dann der 700.000. Freund wieder 50 Liter für irgendeine Party brauchte und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, das geht so nicht mehr weiter, ne? Und wir müssen es irgendwie in einem Erwerb machen, ne? Und für mich war immer klar, das geht nur im Nebenerwerb. Ich habe sowas nie vor, als Haupterwerb zu machen, weil ich gesehen habe in den ganzen Brauereien, wo ich unterwegs war, was das für eine Knochenarbeit ist. Und wenn du dann halt mal wirklich nichts verkaufst, ja, also diese Romantik ist relativ schnell in so einer großen Brauerei zerronnen. Und außerdem wäre die Kreativität auch dahin, ja, weil du musst dann Bier verkaufen. So, und du kannst dann irgendein Bier brauen. Und ich bin halt lebt dafür, verschiedene Sorten zu brauen. Ja. Und so habe ich dann angefangen, dann hier einen Businessplan zu schmieden. Meine Frau konnte sich immer mehr mit dem Gedanken anfreunden. Ne? Und dann irgendwann waren wir bei der Bank, haben einen Kredit beantragt und haben dann angefangen, dahin umzubauen. Ja. Heute sind wir nach 4 Jahren, fast 5 Jahren.
Ich wollte gerade fragen, genau.
Dort, wo wir jetzt sind, ja, 2019. Am 1.12.2019 habe ich den Gewerbeschein unterschrieben.
Krass.
Ja. Und 2020 dann das erste Bier rausgebracht und die Eröffnung feiert und dann war mitten in Corona. Also Corona kam dann auf und ursprünglich war es ja gedacht, die Brauerei so zu bauen und so zu konstruieren, dass wir auf Fass ausschanken, dass wir hier Feste haben und deswegen auch der Spruch, fahr nicht fort, bring im Ort. Ich wollte hier lokal ganz, ganz, ganz klarer Bezug auf die Lokalität hier auch beziehen und das ging dann in Corona halt unter. Ja. Ja, wir hatten keinerlei Festivitäten mehr, wir konnten nichts mehr ausschenken. Restaurants waren eh zu, die wollten das eh nicht, die haben ihre Themenverträge, das ist alles so eine schwierige Geschichte. Und dann habe ich mich mit dem Thema Flaschenabfüllung beschäftigt. Und so kommt man dann quasi vom Hundertsten ins Tausendste. Ne? Nächster Invest war dann eine Flaschenabfüllanlage, eine kleine. Dann war die Idee, okay, wie gehst du dann logistisch da dran? Ja, das ist nicht immer alles so einfach. Ja, machst du hier nur 33, machst du nur 5, machst du nur 75, machst du Bügel, machst du Kronkorken. Es ist alles so, du musst dich für irgendwas entscheiden und das musst du dann auch durchgängig durchziehen, ansonsten ist es wirtschaftlich uninteressant. Ja. Ja. Und ja, da habe ich von einem Handabfüller, bin ich dann jetzt zu der kleinen Anlage da gekommen, zu dem Halbautomat, der auch super funktioniert und mache jetzt meine 33 und 5er Flaschen. Aber nichtsdestotrotz ist in den letzten 2-3 Jahren, das ist schön, auch immer mehr die Festivität wieder dazu gekommen. Mhm. Der Ausschank dafür, wo ich lebe. Ja, also das ist quasi das Schönste ist für mich, ich habe ein tolles Fest, ich habe eine Theke, ich kann Leuten Bier ausschenken und es ist, was weiß ich, 32 Grad, die freuen sich einfach, dass sie ein schönes Bier trinken können und kann aber auch überraschen mit dem einen oder anderen verrückten Gesten.
Ja, kann cool. Ich da mal einhaken, weil es sieht so lecker aus, wollen wir uns das vielleicht auch machen?
Das ist ein guter Punkt und wie ihr alle die letzten Minuten gemerkt habt, beim Martin ist unser Slogan vom Brautag-Podcast sehr gut aufgehoben. Leidenschaft, Wissen, Bier ist da durchaus vorhanden.
Absolut, das
ja. merkt man sofort, ja. Und jetzt freuen wir uns auf dieses Bierchen. Dankeschön.
Das ist der Allrounder, der Klassiker. Der
den kenne ich auch schon. Den kenne ich auch schon. Also,
ja.
Der hat es auch schon bis zu mir geschafft.
Yes.
Zum Wohl.
Cheers.
Ja, der geht halt, ne?
Der läuft.
Ja.
Ja.
So soll es sein.
Herzerfrischend. Wunderbar.
Der ist immer unkompliziert. Und das ist auch genau das, was ich für eine Erfahrung habe, wenn die Kunden kommen und Bier wollen und dann fragst du ja, was willst du denn für Bier? Und dann, ja, ein helles. Ne? Ja. So, ein helles oder ein Pilz? So.
Ja.
Und dann fängst du an, ja, ich habe aber noch ein paar mehr. Ne? Und dann gehst du so ein bisschen in die Erklärung rein und dann versuchst du auch ein bisschen mitzunehmen. Und erstaunlicherweise, jeder, der da kommt und dann mal ein bisschen probiert und die Story dahinter auch verstanden hat, der kommt wieder und ist total interessiert, was gibt es denn Neues.
Ja. Genau, und dann kann man sich ja auch mal ein bisschen durchtesten. Ne? Aber natürlich zwischendurch, und das kennen wir ja alle, brauchst du halt auch mal so einen Durstlöscher.
Ja.
Das ist ja wirklich perfekt.
Wunderbar. Der Paul und ich sind ja bekannt dafür, dass wir ja über das Hobbybrauerübliche, was Brauanlagen angeht,
bisschen
hinaus uns reinsteigern. Ich baue Hopfen an, bin auch da im Sauerbier-Metier unterwegs. Der Paul tut sich auch gerne bei den Abfüllanlagen austoben. Bei deinen ganzen Sachen, die hier rumstehen, gibt es da sowas, wo du sagst, ja, das ist mein Baby, da verbringe ich viel Zeit mit, das würde ich gerne noch weiter treiben, wie es heute ist?
Tatsächlich ist es immer... Es ist vieles. Also ich bin so ein Mensch, mich begeistert irgendwie alles, was so ein bisschen Handwerk ist, was so Technik ist, was auch dahinter steckt. Ich meine, von Haus aus bin ich Diplom in Elektrotechnik. Das macht mir sowieso Spaß dann auch.
Schon mal gut, ja.
Zu machen, auch Verfahrenstechnik liegt besser nahe. Und der Brauberuf an sich ist ja, bietet ja alles.
Ja.
Ne? Der bietet ja das quasi,
ist schön, ne?
Ja, du kannst dir einfach, wie du gerade Lust hast, das raussuchen, was dir gerade passt, ob das Biotechnologie ist, ob das wirklich Verfahrenstechnik ist, ob das Elektrotechnik, Automation ist, wie auch immer.
Ja.
Du kannst einfach dich dann in diese Richtung reinversetzen. Also grundsätzlich ist es so, ich bin dauerhaft am Optimieren von meiner Anlage, das werdet ihr kennen.
Ja, ne? Natürlich, ja.
Ist, glaube ich, jeder Hobbybrauer ein
Stück weit. Das gehört auch dazu.
Ich auch immer noch zu den Hobbybrauern, auch wenn ich Gewerbe bin. Aber letztendlich bin ich quasi im exzessiven Hobby, sage ich immer. Nee, es ist mal Anlagentechnik. Es ist mal, ich habe jetzt die Anlage, werde ich jetzt ein bisschen ummodifizieren. Nicht, dass ich jetzt noch mehr Ausschlag habe, aber dass ich halt einfach effektiver arbeite. Für mich ist so der Zeitfaktor immer so eine Geschichte, ja, weil ich habe noch Familie, zwei kleine Kinder und so weiter. Die müssen auch irgendwie bedient werden. Außerdem arbeite ich ja noch zu 100% in meinem Job.
Das finde ich immer noch crazy, ja.
Und letztendlich ist es halt alles so ein Ding. Zeit ist das, was fehlt immer.
Ja,
so. Und ich meine, jetzt da, wo wir jetzt hier stehen, das seht ihr auch, das ist so dieser Anbau, den ich jetzt nach 2,5 Jahren Genehmigungsterror quasi genehmigt bekommen habe. Das soll so eine Art Bierkulturraum gebaut werden. Und den baue ich natürlich auch noch selbst aus. Und das kommt halt alles so. Also irgendwie denke ich immer so, ja gut, nächstes Jahr wird es ein bisschen ruhiger. Nee. Wird einfach nicht.
Wird's nicht und es gibt halt immer was zu tun. Und wenn man sich dann noch so ein paar Projekte immer aufhalst, also es ist ja immer kein, finde ich, es ist ja immer kein Stress in dem Sinne, den man sich da.
Ja.
Natürlich ist es anstrengend und es ist viel, aber es macht ja auch immer Spaß.
Das ist
genau.
Spaß. Also,
genau.
Mein Freundesumkreis, auch Familie und so weiter, die machen sich schon Sorgen teilweise. Ja, das ist schon so, ja. Was machst du denn noch alles? Ja, was willst du noch machen? Aber letztendlich sage ich, das ist mein Ausgleich. Das ist total, da komme ich runter. Das ist, und das kann mir keiner glauben, wenn ich da drin sitze, total verschwitzt, weil ich jetzt gerade irgendwie, was weiß ich, wieder sauber mache. Ja. Aber das ist echt Entspannung. Ich bin heute Abend, lege ich mich auf die Couch und denke, geiler Tag.
Ja. Ja.
Und morgen früh stehe ich mit der Kaffeetasse neben dem Gärtank und es fängt an zu blubbern.
Ja. 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 Aber ich glaube, die Begeisterung, die kann jeder Hobbybrauer, jeder Brauer teilen, wenn dann die Gärung ankommt und fängt an zu blubbern, ist immer wieder gut.
Absolut mega.
Eine der schönen Sachen.
Ja, kurze Bierpause. Wir fangen mal an mit einem Witzbier. Ich hatte im Podcast drüber erzählt, damit habe ich den Wettbewerb der Brausportgruppe gewonnen. Da war ein Witz gefordert und ich habe das gebraut. Klassische Schüttung, könnt ihr auch drauf nachschauen, mit Koriandersamen und mit Orangenabrieb, so wie man es kennt. Habe noch Zitronenminze dazugegeben und das Ganze mit der Juvaro, einer litauischen Farmhaushefe, vergoren und nicht mit einer belgischen Witthefe. Bin gespannt, was ihr sagt.
Klingt schon mal ultra spannend, wie ich es im Podcast schon gesagt habe. Und endlich ist die Wartezeit vorbei.
Irgendeinen speziellen Koriander genommen? Also
Indischen. Ne? Ja, genau. Also der ist einfach aromatischer, zitrischer. Das ist schon immer geil, wenn man die Tüte aufmacht, das ein bisschen mörsert. Das ist schon immer schön.
So, ja, wenn man das schon mal sieht, sieht richtig nice aus. Nur eine ganz leichte Trübung. Schöner, feinporiger.
Minimal.
Ja. Stabiler Schaum.
Zum Wohl.
Zum Wohl, ganz wichtig.
Wow, yeah, frisch. Wirklich genial. Zitrone.
Ja.
Zitrone-Melisse. Hast du dann grün rein?
Die Zitronenmelisse, genau. Ich habe die Blätter ab, also so viel wie halt an diesem Teil dran war. Es waren, glaube ich, dann 9 Gramm auf 30 Liter ungefähr. Dezent.
Und kannst du nochmal sagen, im Podcast hattest du schon erwähnt, aber vielleicht, wenn das jemand noch nicht gehört hatte. Die litauischen Hefen, die kann man ja durchaus hochverkehren, temperaturtechnisch.
Genau,
wie hast du es gemacht?
Ich habe es genau andersrum gemacht. Also einfach aus der Erfahrung, die ich bis jetzt mit der Hefe gesammelt habe, kann die natürlich extrem warm, 30, 35 Grad, ich glaube sogar noch mehr. Ich habe sie damals, als ich rausgekriegt habe, dass die solche Aromen erzeugen kann, relativ kalt bei 20 Grad vergoren. Hatte zu dem Zeitpunkt im Keller, hatte ich nur 18 Grad und habe sie halt bei 18 Grad gequält über 2 Wochen. Mag auch dazu beigetragen haben, dass sie natürlich ein bisschen Stress hatte, versucht hat voranzukommen und dass dann sich diese Ester ausbilden. So würde ich es mir
prominenter,
jetzt mal, herleiten. Also die braucht sicherlich für so ein Bierchen 4-5 Tage in normalen Umständen, wenn du es richtig warm machst. Ja. So hat es halt fast 2 Wochen gedauert, bis sie durch war.
Wenn von den Zuhörern vielleicht nicht jeder so familiär ist mit Quaig Farmhaushefen und sich wundert, warum wir von einer kalten Gärung sprechen, bei Zimmertemperatur, die kann man durchaus bei über 30 Grad vergären, das ist das Besondere. Und deswegen in dem Fall für die Hefe sind 20 Grad, 18 Grad tatsächlich kalt.
Sehr kalt, ja.
Oder sehr kalt, die friert ja quasi. Und macht trotzdem Höchstleistung. Sehr schönes Bier, super rund. Ja, richtig, richtig cool.
Freut mich. Lecker. Ja. Dann wieder frisch ans Berg, oder?
Genau. Neben dem ganzen Brauthema bist du ja auch Diplom-Biersommelier. Um da jetzt mal ein bisschen die Brauerei und Hobbybrauerei erstmal kurz beiseite zu lassen. Warum hast du gedacht, das fehlt noch als Puzzlestück? Da habe ich noch ein bisschen Zeit, das mache ich jetzt auch noch.
Also bei mir entwickelt sich immer das alles so. Ja. Ne? Während ich was mache, entwickelt sich das immer so zum Exzess. Das ist einfach so. Ja. Und ich habe einfach was gesucht, wo ich mich weiterbilden kann. Ja? Und es gibt ja verschiedene Dinge, wo du dich da auch fortbilden kannst. Also ob es IHK der Kraftbuhr ist, ja, oder ob du dann ein Diplom-Biersommelier machst oder ob du ein Judge machst oder irgendwas in der Richtung,
ja.
Das ist echt vielfältig, das ist das Thema.
Ja.
Eine Ausbildung wollte ich jetzt nicht gleich machen zum Brauermelzer, weil das habe ich gedacht, ja, das spare ich mal, ich habe schon eine Ausbildung gemacht. Und letztendlich war es dann so, es war Corona, du sitzt zu Hause am Rechner, gehst du durchs Internet und dann hatte damals Kisby, der einzige, der den Diplom Biersommelier anbietet, den normalen Sommelier als online quasi drin. So. Und da habe ich gesagt, hey, der kostet nicht so viel, ja, weil das ist schon Geld, wo du da halt auch investierst.
Ja.
Und ich habe Zeit, sitze zu Hause und dann mache ich das Ding mal online. Ne. Habe das dann angefangen und habe das wirklich, der ist ja konzipiert für so 2-3 Monate. Ne. Habe das Themengebiet halt in mich aufgesogen. Die Skripte waren innerhalb von 2-3 Tagen, habe ich die dann durchgehabt und habe mich dann angemeldet zur Prüfung. Und habe gedacht, so, war das jetzt alles? Aber cool, ne? Also war schon wirklich da. Mhm. Du hast ja alles in so einem Biersommelier. Ja, du hast ja die Geschichte, du hast die Brautechnologie, du hast das Food Pairing, so wirklich so dieses, was in der Nase, wie schmeckst du? Pränasal, retronasal, dann auch Optik, ja, und Bierfehler vor allem, was für mich super interessant war, gerade was die Gärung betrifft. Aber auch Zapftechnologie, ne? Ja. Also wie funktioniert die Schank, ja? Wie ist es mit dem Sättigungsdruck, ja? Und so weiter und so fort. Auch Reinigung ist da mit drin gewesen, auch nicht schlecht, ja? Kann man nur empfehlen für jeden Hobbybrauer und auch Profibrauer, ja? Sauber ist schon gut, ja?
Ist immer was besser, ja?
Nee, aber was ich sagen will, hat mich total begeistert, da bin ich hängen geblieben. Und da hatte ich damals beim Axel direkt die Abschlussprüfung und der Axel Kiesby, wenn man den kennt, das ist ja auch so ein, der lebt ja auch fürs Bier. Und der hat mich dann so angesteckt, dass ich dann mit Diplom gemacht habe. Ja? So. Mhm. Das war immer noch Corona. Und der Diplom, muss man sich vorstellen, das ist eine Woche direkt vor Ort in Österreich, da in Obertrum, bei der Trummer Brauerei im Bierkulturhaus. Und es war einfach geil. Das war einfach so ein Himmel. Ja? Du bist da hingekommen.
Das wieder. Also, allein deshalb überlege ich schon immer mal
wieder, ob ich vielleicht doch noch mal. Ja, nee, das ist einfach der Himmel. Also das war einfach so, du bist da hingekommen sonntags und dann waren da verschiedene andere Leute, die man eigentlich bloß vom Online-Stand nicht kennt, die noch nie live gesehen haben, die haben dich begrüßt, wie wenn du schon 25 Jahre hier Top-Freunde bist. Ja? Und es war einfach eine tolle, geniale Woche und ich habe niemals bereut, das zu tun. Und ich empfehle jedem, der Lust hat, wirklich so in diese Richtung zu gehen oder auch als Hobbybrauer, das unterstützt so dermaßen dieses Bier-Thema, das ist Wahnsinn. Also du kannst da echt aus dem Vollen schöpfen.
Ja.
Und deswegen habe ich Diplom-Biersommelier dann auch gemacht. Ja.
Cool, cool. Und wie muss man sich das heute vorstellen? Nutzt du das im Alltag, was du da gelernt hast? Bietest du auch Tastings mit deinen Bieren an und so weiter und so fort?
Also genau das. Mein Motto ist ja wirklich das Thema Bier. Ja, also nicht nur, ich brauche jetzt mal Bier, verkaufe und werde reich, was ich eh nicht mehr. Ja.
und letztlich. Ja. Nee, Traum zerplatzt für viele, die jetzt zuhören.
Showstopper. Ne? Hört auf, darüber zu träumen. Trinkt lieber euer Bier, macht mehr Spaß. Nee, also letztendlich ist es so, ich versuche das komplette Paket zu machen. Also ich habe Braukurse, wo ich dann hier vor Ort mache, wo ich dann quasi mit Gruppen zusammen wirklich wie eigenes Bier braue. Ich habe Bier-Tastings, mache ich immer natürlich bierfremd. Also ich habe immer ein Bier, zwei, drei von mir, also aber ich habe jetzt nicht den Need, jetzt da nur mein Bier zu tasten, sondern ich will natürlich...
Du willst auch den Leuten ein bisschen...
Vielfalt, ich habe immer ein Thema. Ja, also ich mache meistens so Länderfahrten, also quasi cool. So Deutschland-Tour, belgische Tour oder Schweden haben wir letztens gehabt. Wir machen aber auch immer so Specials, so X-Mess-Special und so Sachen, wo wir dann halt mal in die tiefere Richtung gehen. Und das will ich jetzt mit diesem Raum hier dann auch noch ein Stück weit erweitern, will dann auch noch so ein bisschen Food-Pairing-Schichten machen. Ja? Mhm. Also ich habe immer noch das Thema Pizza und Bier. Ich finde das total geil. Ne? Kann man halten, was man will davon, aber das Bild ist auch so vielfältig, kann man auch sehr, sehr, sehr viel machen. Nee, also das ist so ein Ding, was ich dann auch daraus gezogen habe. Ja. Und es macht natürlich auch Spaß, wenn man dann sieht, die Leute, wenn sie dann ihr Bier probieren und kannst denen eine Story dazu erzählen und kannst denen auch sagen, was sie da gerade theoretisch schmecken und die sagen, ja, mache ich oder nee, schmecke ich nicht, aber dann kommst du in eine Diskussion.
Die bringt dich auch manchmal auf Ideen, wenn man selber schon so festgefahren ist mit manchen Bieren und denkst so, ja stimmt. Also,
ja, und das, ist, und Idee, das, ist, ne? Ja, aber das ist ja das Coole, es gibt ja nicht diesen einen Geschmack.
Absolut.
Ne? Ja. Und, das macht halt super viel Spaß.
Ja, glaube ich. Ja, cool. Ja, mega. Ich glaube, da sind wir uns einig, wenn man sich das so anhört, was du da alles aufgezogen hast, was du alles machst, noch mit dem Sommelier, mit Tastings. Wie groß ist die Mannschaft hinter dir?
Ich rede immer 1+1. Ne? Also ohne meine Frau wäre ich nichts.
Ja.
Ne? Glücklicherweise ist meine Frau da sehr stark im Büro aktiv. Also die macht Buchhaltung und das ganze Zeug, was ich keinen Bock drauf habe. Das macht sie gerne tatsächlich. Ich weiß nicht warum, aber sie macht es echt gerne.
Da darf man noch nicht weiter nachmachen.
Nee, das ist alles super. Aber sie etikettiert auch Flaschen gerne. Was auch nicht schlecht ist. Und tatsächlich, sie macht jetzt gerade ihren Biersommelier. Ja.
Cool.
Okay. Weil sie gesagt hat, sie ist ja immer in den Tastings dabei und sie will halt einfach auch mitreden können.
Ja, cool. Ja?
Und ihr macht das Thema Bier nicht ganz so viel Spaß, aber trotzdem schon viel Spaß. Ja, so wie bei mir. Sie hat auch schon mal mitgebraut und alles drum dran. letztendlich ist sie der Hall, der mir den Freiraum bietet, den ich hier brauche, um das Ganze hier auch
zu machen. Ne?
Genau. Wir starten dieses Jahr auch den Versuch, mal ein kleines Bierfestival dann mal zu etablieren. Ja,
hier?
Nicht hier, tatsächlich in Speyer. Da bin ich mit den Jungs von Blackstore, das ist auch eine kleine Braumanufaktur, zusammen. Und da wollen wir im Industriehof Ende April dann halt auch ein schönes kleines Bierfestival da organisieren. Haben jetzt schon 18 Brauereien. Ja.
Okay. Große Nummer.
Ja, wie gesagt, ich sage ja, das wächst immer alles. Ne? Also alles, was ich irgendwie anfange, ist so in so einem Exzess, keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber letztendlich war spannend oder ist spannend immer noch. Ja? Also diese ganze organisatorische Geschichte um so ein Bierfestival auszunehmen, ist gar nicht so easy. Ja? Und das ist, macht trotzdem viel Spaß. Wir lernen viel neue Leute kennen. Ja? Wir bieten auch der Region wieder einen Mehrwert. Ja? Und das ist mir ultra wichtig bei dem Ganzen, was wir machen, weil ich glaube, das braucht uns die Gesellschaft.
Besser kann man das nicht sagen, darauf Brot.
Also man merkt, also das muss man gar nicht dazu sagen, dass du das Thema Bier lebst und liebst. Also das ist wirklich, ich könnte dir ewig zuhören. Das ist einfach nur wunderschön. Ne? Also wirklich macht Spaß.
Ja. Was aber noch spannend wäre, auch für unsere Zuhörer, erstmal dieses Bierfest, wie heißt das?
Das nennt sich das Bierlust-Festival.
Ja. Ja, packen wir euch in die Shownotes.
Auf jeden Fall.
18 Brauereien,
beziehungsweise
Stand heute.
Ja, Beschreibung. geht über 2 Tage, ist relativ günstig.
Wann?
26, 27 April.
Okay.
Ja, hier in Speyer im Industriehof.
Nee, sehr coole Nummer, auf jeden Fall. Und ein weiterer Punkt, da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen. Wir haben jetzt in den Videos schon Teile vom Brauprozess gesehen und damit auch deine Brauanlage, wie das alles hier so aussieht, welche Größe das ist. Ja. Du hast schon viel berichtet, aber welche Biere, welche Bandbreite, was brauchst du so?
Ich habe letztens mal tatsächlich mal nachgezählt, also ich habe jetzt in den 4,5 Jahren 30 verschiedene Sorten Bier gebraucht. Und mein Konzept ist einfach das, ich habe Lust auf Neues. Ja, also da komme ich aus dem Hobbybrauertum, ja, ich will einfach Bierstile, die ich lese, mit denen ich mich auseinandersetze, neu interpretieren, vielleicht auch alt interpretieren, aber zumindest mal nachbauen. Und letztendlich ist es so, dass ich genau so mein Konzept aufgebaut habe. Jetzt habe ich natürlich schon 4 Jahre hinter mir mit Verkauf und allem drum dran und sehe ja, was geht und was nicht so geht. Mhm. Ja. Und dementsprechend habe ich natürlich auch das ein oder andere, was ich mal wieder gebraut habe. Mhm. Ja, also das ist auch so, war immer so das Bier muss immer die gleiche Qualität haben, es muss immer gleich schmecken und auf dem Punkt sein und hin und her. Ja, für ein Haus- und Hofbier gebe ich da vollkommen recht, aber es ist auch super interessant, einfach mal ganz neue Stile zu kreieren und die einfach mal komplett anzubieten. Also ich habe IPAs gebraut, ich habe Pale Ales gebraut, ich habe Stouts, ich habe Porter gebraut, ich habe ein Rotbier gebraut, ich habe auch
Saison.
Ein Witz auch.
Ein Witz habe ich auch gebraut. Also, wobei, ja, das Witz habe ich im Colab gebraut. Also auch das ist wichtig. Auch das ist ein super geiler Bestandteil. Das, was wir heute machen, ist ja nichts anderes auch wie ein Colab. Und so soll es auch sein. Und das ist genau das, wofür ich auch brenne, weil diese ganze Community einfach so herzlich ist. Und einfach so, da gibt es nicht so, das ist aber mein Rezept und da darfst du nicht reingucken und überhaupt.
Nee, das gibt es
das gibt's einfach überhaupt nicht. Und du kommst halt mit Bier ist halt so ein Gesellschaftsding. Ne? Flo, wir hatten es ja auch schon mal die Ehre gegeben letztes Jahr, wo wir das Sauer gebraut haben. Da habe ich mich mit dem Sauer-Bier-Stil auseinandergesetzt, habe das noch nie vorher gemacht. Und habe gedacht, jetzt muss da irgendjemand suchen, der das richtig gut kann. Ja. Dann habe ich den Flo angehauen und habe gemeint, ist ja nicht weit weg. Ne? Kommen wir schon vorbei, machen wir mal was.
Ja.
Und das ist auch super geworden und war genial.
Ja, Bierpause und jetzt haben wir was ganz Besonderes von Martin hier und zwar den Weihnachtsdoppelbock und auch nicht einfach nur 2 Flaschen davon, sondern wir haben einmal den Jahrgang 22 und einmal den aktuellen Jahrgang, den 23er Jahrgang, den wir jetzt quer verkosten können. Und ich würde sagen, Flo, walte deines Amtes, mach das Ding auf. Martin, vielleicht von dir parallel gleich ein paar Worte. Was macht den Weihnachtsbock zum Weihnachtsdoppelbock?
Zum Weihnachtsdoppelbock. Also grundsätzlich ist unser, mein Doppelbock, den ich an Weihnachten jetzt in der dritten Saison braue. Mit leicht abgeändertem Rezept. Also ich taste mich immer wieder vor an das Bierrezept, wenn ich ein Bier gebraut habe. Verändere ich noch ein paar Nuancen, bis ich dann halt dort bin, wo ich hin will. Wir haben jetzt einen von 2022 drin, da ist auch ein bisschen Rauchmalz mit drin. Also ich wollte bewusst auch so eine gewisse Eichenrauchröstigkeit mit drin haben. Habe natürlich Schokomalz mit drin und auch so das Cara-Aroma. Mhm. Ja, also die, hauptsächlich Malz.
Malzigkeit,
genau. Ja. Ja. Hopfen ist da eher in der Hinterrolle. Nichtsdestotrotz wollte ich einen niedervergorenen, also quasi nicht so viel Restsüße drin haben, weil ich sage, okay, ist der Knecht Ruprecht, nicht der Nikolaus. Ne? Und ich hoffe, dass es mir gelungen ist, beziehungsweise ich weiß, dass mir so ein Stück weit gelungen ist. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Also das ist ganz spannend, die mal wirklich in der Verkostung zu haben. Weil wie man hier schon sieht, ne, also von der Farbe her ist echt wenig Unterschied.
Ja. Ja?
Und das, obwohl ich wirklich schon ein bisschen mehr an der Schüttung geändert habe.
Ja. Flo, wir haben... Links ist 2022, rechts ist 2023.
Okay, also ich würde sagen, von hier aus sieht der 23er ein Ticken dunkler aus. Also ja. Hier so im...
Ja, ja, eine Nuance.
Aber wirklich nur ganz, ganz dezent. Aber schön, wenn man das so nebeneinander stellt, dann sieht man es eben
genau.
Auch.
Ja, genau.
Fangen wir mit dem Älteren an oder mit dem Jüngeren? Was sagt ihr?
Ja, ich würde mit dem Jüngeren anfangen, also mit rechts.
Okay. Ja, so muss das, also so wie du es erzählt hast, so muss das riechen, ne? Also hast diese karamellig, leicht röstigen Noten, so ein bisschen Honig.
Ja, Honig, süßlich. Ja.
Vielleicht auch so ein bisschen dunkle Beeren oder sowas.
Mhm. Ja, dunkle, rote Früchte.
Ist krass, ne?
Geil, ja. Das Röstmalz ist ja perfekt, also ganz dezent.
Ja.
Was ich hier noch drin habe, ist Melanoidinmalz. Ja.
Da bist du an der richtigen Adresse.
Deswegen auch diese Honignoten. Ja. Also das ist unverkennbar. Mhm. Und meine absolute Lieblingshefe für dunkle Biere und Bockbiere ist die Zymofirm Z08, die ich hier auch in der frische Führung gehabt habe. Also quasi direkt aus dem Handel in frischer Form da rein als Flüssighefe. Mhm. Und die macht ein unheimlich sanftes und gutes Bild bei diesen Bockbieren und bei den dunklen Bieren.
Ja.
Absoluter Favorite für mich.
Ja. Ja, ist auch wirklich, du hast so eine Cremigkeit, so eine Smoothness. Es ist wirklich auf der Zunge butterweich, das Bier. Gefällt mir persönlich sehr gut. Und für einen Bock, das finde ich auch immer ganz wichtig, hast du eine hohe Drinkability.
Mhm. Ja. Absolut. Also
und das macht mir dann richtig Spaß beim Trinken.
Okay, mal drauf. 7,7, okay, alles klar, die sind schön
gefährlich, gut versteckt, gut drin.
So. Die merkst du ja später.
Ich schnapp mir jetzt mal den Älteren. Man riecht es gleich, ne? Also den Unterschied finde ich.
Ja.
Der eine ein bisschen vollmundiger, süßer, der andere ein bisschen rotiger, nussiger und ein Ticken. Also er schmeckt nicht, der ist voll, also der neue quasi ist ein bisschen vollmundiger, finde ich. Mhm. Ja? Kannst du sagen, dass der sich verändert hat?
Ja. Er hat sich ein Stück weit verändert, aber nicht wirklich wesentlich. Mhm. Man hat die Rauchigkeit ist ein bisschen zurückgegangen tatsächlich. Mhm. Ja, die war noch rauchiger. Und
ich muss sagen, also Favorite ist die neuere Variante, weil die einfach so smooth und rund ist. Und aber ich muss mal sagen, bei beiden merke ich nicht wirklich den Alkoholgehalt. Also
schöne Kiste, wunderbar. Da hoffen wir mal, dass es noch einige Jahre so weitergeht mit deinen Winterböcken.
Der auf jeden Fall, also der bleibt im Programm und da werde ich jetzt auch vom Rezept her wirklich tatsächlich dieses Jahr nichts dran ändern.
Glaube ich auch.
Der ist für mich eigentlich perfekt.
Ja. Mhm. Ja, also du hast als Hobbybrauer angefangen, du bist immer noch Hobbybrauer, aber lebst es exzessiv aus, so wie du das sagst. Du hast eine eigene Brauerei, du brauchst aber auch weiterhin als Gypsy, als Kuckucksbrauer. Erzähl mal, wie läuft das und warum hast du dich dafür entschieden, das so zu machen?
Also grundsätzlich ist es so, ich habe ja eine 2,5 Hektar Anlage, ne, die ist jetzt nicht so ergiebig, dass ich sagen könnte, ich könnte da jetzt mal ein Dorffest mit bespaßen, ne? Weil man muss sich vorstellen, an so einem Festwochenende gehen dann schon 600 bis 800 Liter Bier rüber und das wäre dann dreimal braun. Einfach diese Größenordnung habe ich hier nicht. Ja? Und vor allem, das wäre dann an einem Wochenende weg. So. Und letztendlich ist es so, irgendwo brauchst du dann Kapazitäten. Und dann bin ich auf die Suche gegangen, habe geguckt in der örtlichen Umgebung, wo gibt es hier Handwerksbrauereien, wo kann ich mich irgendwie vielleicht auch einmieten. Vielleicht kriegt man da irgendwas hin, dass ich da zumindest mal so Spitzen abdecken kann. Ja? Und habe dann in Ottersheim bei Bärenbräu quasi mit Matthias da einen super Menschen gefunden, der quasi Brauer ist, nicht nur aus Leidenschaft, sondern auch berufswegen. Also er ist Diplom-Braumeister und hat auch schon als Melzer gearbeitet, war viel in Franken unterwegs, hat dann eine tolle kleine Hausbrauerei aufgebaut, hat eine 20 Hektoliter Anlage Ja? Mhm. Also wenn man sich das überlegt, das ist fast das Zehnfache, was ich hier habe. Ja? Und mit dem bin ich dann ins Gespräch gekommen. Und er hatte damals auch zu Corona-Zeiten natürlich Kapazitäten frei. Und letztendlich haben wir dann gesagt, okay, wir probieren es. So, und dann war ich bei ihm gewesen, dann haben wir dann den ersten Suit mal reingezimmert und letztendlich war die Qualität dem, was ich so erwartet habe. Und wir sind uns dann einig geworden, dass wir das öfters machen. Und letztendlich habe ich mich dann quasi bei ihm so mehr oder minder eingemietet. Baue dann quasi den 17er Schlüssel, aber das ist das einzige Bier, also quasi, wo ich da drin wirklich in der Masse braue, weil ich das halt dann wirklich an den Festivals oder an den Festen dann auch wirklich in der Masse ausschenke. Mhm, also das ist quasi auch das Brot- und Butterbier, was ich habe, was aber auch jede Brauerei irgendwie ein Stück weit braucht.
Absolut, absolut. Ja. Das ist ja auch ein super Bierchen. Und Etikettendesign, gibt es da jemanden, der das für dich macht? Oder bist du da auch weiterhin eine One- bzw. 1+1-Show?
So ist es ja. Also wir sind eine 1+1-Show, also Etiketten, die mache ich selbst. Die sind letztendlich aus dem Logo entstanden. Das Logo, das habe ich tatsächlich machen lassen. Mhm. Ja. Ich hatte meine Vorstellung, bloß so ganz der Grafiker bin ich dann auch nicht, ja, dass ich das hinkriege. Und letztendlich habe ich da so einen kleinen Wettbewerb gestartet. Auch ganz cool, kann man im Internet relativ schnell dann sich auch ein tolles Logo basteln lassen. Und das ist cool, ne? Dann habe ich mir ein Grunddesign überlegt, was will ich drauf haben, was will ich an Informationen haben, wie soll denn das Bild auch darstellen oder aussehen. Und letztendlich ist es quasi immer das gleiche Look and Feel, ja, was ich habe. So. Und ich verändere dann den Hintergrund meistens immer. Ja. Dann versuche ich mal anzupassen auf den jeweiligen Bierstil. Also wenn ich jetzt ein IPA habe, dann ist es poppig, ja, dann knallt es so raus. Wenn ich jetzt auch für unser New Zealand Pilsner habe ich ja schon einen ersten Entwurf gemacht, ja. Da ist es ein bisschen mehr so schöne Landschaft, ja, wie man sich das Seeland so ein bisschen vorstellt. Ja, so ein Feeling, ja. Genau, so ein Urlaub. Und, aber letztendlich machen sie es alles selbst. Ja.
Wo, für die Zuhörer, wo bekommt man deine Biere und welche Strategie verfolgst du? Also verkaufst du die hier nur vor Ort in deiner Brauerei? Hast du einen Online-Shop? Bist du in Supermärkten vertreten? Wie muss man sich das bei so einer kleineren Brauerei wie bei dir vorstellen?
Ja, auch ein paar Learnings gehabt. Also ursprünglich habe ich gedacht, ja, mein Gott, cool, kannst ja Edekas gehen, kannst hier lokal irgendwie vertreiben. Und das habe ich dann am Anfang auch versucht. Dann habe ich festgestellt, okay, die lagern dein Bier ja gar nicht kühl. Ja, das steht ja irgendwie immer warm und unstabilisiertes Bier. Warm ist halt auch immer so der Hit. Ja. Da habe ich dann mit denen so ein bisschen diskutiert und die hatten da keine Einsicht und letztendlich ist es auch so, dass du da nicht wirklich viel dran verdienst. Und dann habe ich das wieder gelassen, bin dann aus den Supermärkten raus, war dann noch in einzelnen Getränkehändlern unterwegs, die haben das wenigstens mit der Kühlung hinbekommen. Letztendlich war aber auch da mehr Aufwand hinten dran, als wirklich dann letztendlich der Verdienst da war. Letztendlich habe ich gesagt, nee, das passt mir alles nicht. Ich habe eh nicht so die Masse und ich will auch gar nicht die Masse haben, weil das habe ich die Zeit einfach nicht für. Und eine große Flaschenabfüller habe ich hier auch nicht. Das will ich einfach nur so im Leben hier machen. Und wir sind jetzt tatsächlich bei einmal im Monat Lampen verkauft hier aus der Brauerei. Oder halt in meinem Online-Shop kann man sich den gemischten Neuner kaufen. Ja, es ist dann eine Neuner-Box voll mit Bieren, die gerade aktuell abgefüllt sind. Und das ist dann immer wieder ein Überraschungspaket. Und da kann man zumindest mal, auch wenn man nicht hier aus der Umgebung ist, dann zumindest mal ein Bier probieren von mir.
Gut, dann würde ich sagen, kommen wir langsam zum Abschluss. Haben mega spannende Einblicke bekommen. Und ich glaube, die nächste Frage kann ich mir glatt sparen, weil die wäre in die Richtung gegangen, wie bewertest du dein bisheriges Abenteuer? Und du hast aber, glaube ich, allen so eine Freude ausgestrahlt, wie Spaß dir dein exzessives Hobby macht. Ich glaube, das skippen wir und kommen dann ja, zur letzten Frage eigentlich. Gibt es noch Zukunftspläne oder hast du mittlerweile alles im Portfolio, alles in deinem Köfferchen, was dich glücklich macht?
Also ja, Zukunftspläne, was heißt Pläne? Also ich will natürlich hier noch das Stück, was wir hier jetzt angebaut haben, angefangen haben, noch fertigstellen. Ja. Aber fertig, habe ich gelernt, bin ich eh nie. Ja. Es gibt immer noch irgendwas zu bosseln, irgendwas zu umzubauen oder irgendwas in die Richtung, wo man dann vielleicht doch wieder eine andere Idee hat.
Und dann haben wir das Geräusch dazu, gell?
Wir haben eine Mixed Fermentation ohne Milchsäurebakterien in dem Fall. Brett und Saccharomyces co-fermentiert, sind Ami-Hopfen drin, Citra-Mosaik, relativ unspektakulär, was das angeht. Und auch ein paar Kräuter, Rosmarin, Thymian, Salbei als Hotstand oder Spice-Stand bei 60 Grad. Und Wildkarottensamen wurden gestopft. Genau. Was und sind's? Ich würde einfach mal sagen, ich schenke es ein. Ja, dann sehen wir weiter.
Das ist echt verrückt, der Kerl.
Alter.
So, dann Prost.
Was? Das.
Zum Wohl. Also,
lass dir schmecken. Boah, das könnte stundenlang reinigen.
Ja, ich habe auch gerade. Also. Krass.
Ich finde Aromatik ja besonders.
Ja, also ja. Weißt du was? Also mein erster Gedanke, als ich reingerochen habe, ist dieses Kräutrige und aber gepaart mit Orange. War mein erster Eindruck. Das ist, was ich so im Kopf hatte.
Ja.
Orangenschale, Orangenapfel irgendwie so in die Richtung.
Genau.
Sehr spritzig, sehr hochverbunden, ja, wie man es erwartet. Aber so vielfältig, ich glaube, das ist ja auch noch recht kalt, also das kann man noch ein bisschen...
Krass, das ist wie so ein Kräuterwürfel, so die 7 Kräutermischung, so in Richtung, ja. Also das ist Wahnsinn, der Rosmarin, wie der hervorstieß.
Abgefahren, ja.
Ja, das Orangige, was du hast, für mich auch so ein bisschen auch in die Steinfrucht, Aprikosenrichtung, das ist von der Wildkarotte.
Ja,
so holzig, erdig, das ist auch davon, ja. Und holzig auch vielleicht eher, wie man es auch bei einer Karotte, wenn man in eine frische Karotte reinbeißt.
Ja,
sehr gut. Cheers, ich hab's schon leer.
Ja, Leute, wir sind fast am Ende. Ich glaube, ein bisschen sauber gemacht werden muss. Das hilft immer alles.
Da seid ihr hier da.
Aber wie viele Liter haben wir jetzt? 300, 250?
Ja, so 270, sowas
im Prinzip. Haben wir jetzt im Tank alles gut gelaufen? Ja, soweit. Stammwürze passt, alles drin gelandet, was rein sollte. Und jetzt gibt es noch ein wunderbares Abschlussbier. Was haben wir hier auf dem Tisch stehen, Martin?
Das ist tatsächlich meine erste Holzfassreifung, die ich gemacht habe. Ist auch schon ein bisschen älter, ist 3 Jahre alt mittlerweile. Habe ich damals zusammen gemacht mit einem Whiskyladen bei uns in Speyer. Der hat quasi für das Holzfass gesorgt. Das ist, von der Scheibeldestillerie ein Whiskyfass. Das Holzfass hat eine Besonderheit, und zwar ist es nämlich quasi ein Eichenholz, was hier aus dem Pfälzerwald kommt. Ja, aus Johannes Beutz wurde es geschlagen. Und deswegen auch der Bezug zu der Pfalz fand ich natürlich super. Ne? Ja. Und habe dann gedacht, okay, irgendwie müssen wir da ein Bier reinkriegen. So. Und dann habe ich gedacht, okay, hochvolumige Biere machen schon Sinn im Holz. Und dann habe ich jetzt ein Triple gebraut, was nicht ganz so trippelmäßig unterwegs ist, eher so Quadruppel unterwegs. Aber es war halt hell, ja? Deswegen ist es eigentlich ein Imperial Triple. Ja? Habe ich zumindest mal genannt. Wir sind hier knapp bei 11,9 Volumenprozent, glaube ich, sowas in der Richtung.
Ja.
11,5 sind wir, ja. War eine Triple-Hefe tatsächlich, ne? Aber die Astartikus-Hefe, also die quasi wirklich dann auch übervergoren hat. Mhm. Ich habe im Holz...
Die hatte ihren Spaß, ja.
Die hatte ihren Spaß, tatsächlich. Und was ich so als Nachgärung, weil aus dem Holzfass kommt es ja dann quasi ungespundet, mehr oder minder. Und irgendwie musste ja nochmal, ich habe es dann im Kucktank nochmal nachgegoren. Und die Hefe hatte noch Bock, trotz der hohen Volumenprozent. Und ich habe das Ganze mit Honig gestopft von meiner Streuobstwiese.
Und also alles von hier irgendwie.
Ja, so ein bisschen so, genau.
Ne,
das
cool.
Wasser von hier tatsächlich. Pfalz, Malz natürlich auch von hier. Ja. nur der Hopfen ist halt von da. Aber egal. Die Hefe ist wahrscheinlich auch von hier. Aber es ist okay. Also ich habe so heimatgetreu wie möglich gemacht. Deswegen auch Palatina Holzhammer. Ne, der Pfälzer Holz.
Hammer.
Ja. Wie gesagt, soll ich auch machen?
Ich wollte gerade sagen, genug geredet.
Oh, es hat sogar noch ein bisschen.
Sorry, sowohl. Die Vanille, Honignote, süßlich.
Geil, oder?
Ein Geruch ist mega.
Ich kann es gerade echt nicht anders sagen, geil.
Also der Honig ist noch... Der Honig ist noch voll.
Ist wow. Gut, wow.
Ich kriege hier gerade ein bisschen Gänsehaut ohne Mist. Also wirklich Chapeau.
Ja. Butterweich. Du merkst den Alkohol. So den Alkohol. Kein Stück.
Echt gefährlichstes Ding.
Leider habe ich nur noch 20 Flaschen.
Vielen Dank, dass du die mit uns teilst. Also ja, eine Thema, mit uns.
Das war jetzt jedes Jahr eine auf.
Also das ist der absolute
Knaller. Man muss auch sagen, das ist wirklich auch der perfekte Abschluss für einen gelungenen Tag. Also schwierig mit Worten zu transportieren. Also wirklich.
Ja, das müssen wir vielleicht nochmal ganz kurz probieren, weil.
Was ich toll finde, ist der Honig, der brutal rauskommt, meines Erachtens.
Ja, ja. Ja.
Aber nicht so diese reine Honigsüße, sondern ich finde, es ist so
ein komplexes Honigaroma.
So eine würzig florale Honignote, so richtig einfach nur die Aromen. Natürlich hast du eine schöne Süße auch noch mit drin, die natürlich auch wahrscheinlich über den Alkohol. Ne? Genau, absolut. Guck mal hier, das ist auch noch Wahnsinn, die Farbe.
Und letztendlich ist es auch so, dass die Hefe natürlich einen Teil dazu beigetragen hat. Die Hefe ist eine klassische Trippelhefe, die brutal Diastaticus übervergoren hat. Also wir haben hier noch einen Restplato von 0,8.
Ja. Das ist crazy, weil so eine Vollmundigkeit gleichzeitig hat.
Und das ist halt der Honig, der dann noch in der Nachgärung mit Sicherheit auch ein Stück weit drin geblieben ist.
Ja. Ja, und ein Stück weit auch die Interaktion mit dem Holz, die auch nochmal für Volumen sorgt, obwohl das hochvergoren ist.
Ich finde es aber nicht so whisky-lastig, so wie man es sich vorstellt.
Nee.
Ja,
also
stimmt, dazu haben wir noch gar nichts gesagt. Ja. Die, ganz, ganz dezent da und bindet sich perfekt da so.
Ja, eher diese Vanille-Geschichte, bisschen karamellig, holzig.
Also musst du dazu sagen, das Holzfass war ein 225 Liter Holzfass, also ein großes. Ja. Mhm. Ich habe den kompletten Sud drin versteckt. Mhm. Allerdings hatte ich ihn auch nur 2 Monate drin.
Okay,
dann habe ich wieder raus.
Ja, aber ich auch die Entscheidung. Ja. Also, das passt.
Wollte ich nicht länger haben, weil ich nicht
so perfekt zusammen.
Genau. Geküsst, Aromen abgeholt und dann.
Genau.
Schön.
So, Leute, also perfekter Abschluss. Martin, vielen Dank, dass wir da sein durften. Vielen Dank, dass wir zusammen ein Bier brauen konnten. Also, sind wir mal ganz ehrlich, du hast ja natürlich die Hauptarbeit gehabt, aber der Kerl hat auch seinen Prozess wirklich im Griff. Das ist der absolute Knaller. Da hat alles gepasst. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich würde sagen, wir sind gespannt aufs Bier. Das war heute wirklich ganz toll. Also hat echt Spaß gemacht.
Freut mich, wenn es euch gefallen hat. Und es ist meine Leidenschaft, ist eure Leidenschaft. Es ist einfach ein Thema, wo wir drüber reden können. Das ist schön.
Ja. Perfekt. Dem ist nichts hinzuzufügen.